wo er sagt, man kann, wenn man, ich zitiere es Ihnen so, man kann, wenn man mal sich darauf einlässt, das auszubuchstabieren. Auszubuchstabieren ist ja nicht umsonst ein sprachorientierter Ausdruck. Dann kann man nicht das Verstehen quasi auf einmal hineinschlürfen. Das ist sein Ausdruck. Ja? Also man muss das auseinanderlegen. Und dieses Auseinanderlegen geht nur in einer geordneten Methodik. Und geht und auch wenn es so ist, dass wir Aha-Erlebnisse haben, ist im Umgang mit dem propositionalen Verstehen das Aha-Erlebnis nicht das Wichtige, kann nicht das Wichtige sein. Das ist dieses amorphe Ding. Und in der und Sprache als Sprache, und das hängt genau mit der grammatischen Verfassung zusammen, muss eine Möglichkeit des geordneten Verfahrens geben. Man kann, wenn man sprachlich versteht, sich nicht dispensieren vor der Antwort auf die Frage, und wie hängt das jetzt zusammen? Wie kommst du jetzt zu dem? Und da steht sozusagen jetzt in diesem Rahmen steht das Ganzheitliche eben rundum fürs Ganze, aber nicht, es kommt nicht in der Sprache vor. Und die Besonderheit des, die er hervorheben will, wenn er jetzt über die Bilder redet, ist, dass wir da nicht, da steht die Grenze, da ist sozusagen bei den Bildern, ist die Grenze nicht gezogen um alle Bilder überhaupt, sondern bei den Bildern gibt es eine andere Grenze. Da gibt es die Grenze des Bildes als Ganzes und die Besonderheit des Verstehens von Bildern, um das sozusagen jetzt ein bisschen thetisch zu sagen, ist, die ganzheitliche Besonderheit des Verstehens von Bildern ist, dass man bei Bildern das Phänomen, man sieht etwas als etwas, sehr gut beschreiben kann, auf eine spezifiziertere Art und Weise als mit Sprache. Also im ersten Durchgang hat er gesagt, man kann doch etwas als sprachlich oder nicht sprachlich betrachten. Das ist die Geschichte mit den Kratzern an der Wand und den Schriftzeichen an der Wand. Und das war's dann schon. Wenn man das Ding propositional analysiert, dann kann man es nicht, dann muss man es im Einzelnen durchanalysieren. Bei Bildern kommt ein anderes Feature deutlicher in den Vordergrund. Und das ist das Feature, dass man das Bild ansieht von vornherein als etwas Ganzes, also als ein Historienbild, als ein Familienbild, als ein fantastischer Realismus, was immer. Also Bilder haben, ich kann bei einem Schriftzeichen natürlich auch sagen, okay, ich kann zum Beispiel die Schriftart differenzieren. Nicht? Ich kann sagen, das ist Schreibschrift, das ist Blockschrift, das ist deutsche Schrift, das ist französische Schrift oder sowas Ähnliches. Ja? Aber das macht keinen Unterschied. Ich sehe in der Schrift natürlich auch eine bestimmte Schrifttradition. Also in dem Moment, nicht, in dem ich sehe, Ein Bild von der vergangenen Woche, habe ich das gesehen von einem Buch, ne? Eine Person mit einem Plakat, auf dem Plakat steht, ich bin ausgeschlossen aus der deutschen Volksgemeinschaft. Ja? Das Bild wäre schon fürchterlich genug, aber die Schrift ist auch noch die entsprechende deutsche Volksgemeinschaftsschrift. Ne? Das heißt, ich kann, wenn ich das rausnehme aus dem Bild und ich sehe diese deutsche Volksgemeinschaftsschrift, dann kann ich diese Schrift auch als etwas sehen, nämlich als, wie immer, will ich es nicht ausbuchstabieren, aber das ist vergleichsweise peripher. Während Wittgenstein sagt, bei einem Bild ist das, als was ich das sehe, von vornherein entscheidend mitgeprägt. Und das ist das Bild von den Zwergen gegen die Menschen. Nicht? Also worauf stoße ich? Ich stoße auf ein Zeichen. Dieses Zeichen analysiere ich nicht nach seiner Grammatik in dem Sinn als erstes, sondern ich analysiere es nach seiner Wertigkeit in einem Darstellungszusammenhang. Und was dieser Darstellungszusammenhang ist, das investiere ich von vornherein. Ich warte auf ein Bild einer bestimmten Art und ich sehe den, dass dieses Sehen der gemalten Menschen als Menschen im Gegensatz etwa zu Zwergen ist ganz analog dem Sehen des Bildes als dreidimensionales Gebilde. Das sagt er auch. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wenn ich da jetzt einen Neckar-Cube hinzeichne oder sowas, dann stellt sich für Sie die Frage, was stellt es sich da? Stellt es einen Würfel dar oder stellt das etwas auf der, oder ist es einfach ohne dritte Dimension? Ist hier die dritte Dimension von mir mitgeteilt oder nicht mitgeteilt? Wie fassen Sie das auf? Das geht in die Rezeption des Bildes von allem Anfang an mit hinein. Und dieses Thema des Sehens als, ich sehe etwas als Lächeln zum Beispiel, ich sehe etwas als einen Affront, ich sehe etwas als einen Machtgestus oder sowas. Diese Problematik des Sehens als wird für den ganzen Wittgenstein viel, viel später auch bis zum Ende eine hochinteressante Frage sein, weil sie etwas mit diesem aktiven, passiven Verstehen unter holistischen Bedingungen zu tun hat. Ich lasse das so stehen zunächst einmal. Er führt das, er hat sehr, sehr viel zu sagen über Bilder. Das kommt hier überhaupt nicht weiter zum Tragen. Mein Punkt ist, dass er diesen Hinweis auf Bilder funktionieren an dieser Stelle anders als Sätze, dass er den strategisch hier hineinsetzt. Und jetzt kommt es sozusagen zum Schlussstrich. Nachdem er diese Ableckung gemacht hat, sagt er dann, okay, und was wir gelernt haben über die Bilder, das wenden wir jetzt auf die Sätze an. Und das ist jetzt Ihr Punkt. An der Stelle hat Ihr Einwand genau den Sinn, weil jetzt sagt er, was wir vorher über Sätze in analytisch zergliedernder Absicht gesagt haben, korrigieren wir durch die Bilder, durch das, was wir aus den Bildern kennen. Und das ist jetzt meine Pointe, die ich dazu haben will. Und das löst uns diese Verstrickung in den Antagonismus von amorph und propositional. Also wir haben angefangen mit amorph und propositional. Und wie geht sich das aus? Und wir schauen auf die Bilder. Bei den Bildern sehen wir, wir brauchen es als Ganzes. Es geht nicht anders, als dass wir es als Ganzes machen. Und was wir aus den Bildern geholt haben, das verwenden wir jetzt für die Sätze und fürs Verstehen von Sätzen und klären damit die Debatte vorläufiger mal zumindest, wie das bei Sätzen ausschaut. Kommt dann gleich.
Ja? Ich wollte warten, nur bis genau dazu passt, in Ihren Gedankengang auch. Ich habe mir so Sorgen über propositionales Verstehen, den Aufbau vom Satz und den Satz als Ganzen. Ich würde gerne kurz vorlesen, vielleicht vorher auch hingemacht. Und zwar, dass das propositionale Verstehen eines Bildes oder eines Satzes das Erkennen der Gründe umfasst, das Bewusstmachen der Beweggründe des Schriftstellers oder des Malers, während das amorphe Verstehen eines Bildes oder eines Satzes bedeutet, den Zusammenhang mit dem eigenen Leben herzustellen oder zu erkennen und zu sehen, auf welche Weise das Bild oder der Satz in unser Leben eingreift. Jetzt ist das Zweite, dass ich glaube, das war, wie Sie gesagt haben, dass der Aufbau eines Satzes, den kann man zergliedern in seine Teile, ein Bild aber als Ganzes sehen. Ich meine, schön beim Aufbau des Satzes ist es doch so, dass er aus Segmenten besteht, wie das Bild aus verschiedenen Farben. Ich habe da die Idee gehabt, dass die Farbtöne den Wortarten, also Verben, Nomen entsprechen und die Gegenstände, die auf dem Bild abgebildet sind, entsprechen den Wörtern eines Satzes. Jetzt zum Satz und Bild als Ganzen. Dennoch empfinden wir den Satz als Ganzes, das Bild als Ganzes, so wie wir die Zusammengesetztheit des Lebens als einen Prozess in seiner Ganzheit wahrnehmen, weil wir sehen und hören und fühlen ja nicht unabhängig voneinander, sondern im Zusammenhang des Ganzen. Was sagen Sie dazu?
Ich denke, da ist viel aufgenommen von dem, was da drin steht, was wir gesagt haben. Ich würde ein paar Akzente anders setzen, und zwar folgendermaßen. Sie haben recht, und Wittgenstein wird es nicht bestreiten, dass Bilder und Sätze zerlegbar sind. Sätze zerlegbar in Wortarten, die geordnet, konstruiert und koordiniert werden, und Bilder in eine ganze Reihe von unterschiedlichen Strukturmerkmalen, sagen wir es mal so. Der wichtige Unterschied dabei ist, dass diese Zerlegung zu anderen Resultaten führt. Ich kann einen, und das ist der Unterschied zwischen propositional und Bild, und Bild verstehen, denn die Zerlegung von Sätzen in Satzbestandteile hat genau den Zweck, den Sie im ersten Punkt genannt haben, das ist ganz richtig, hat den Zweck, logische Zusammenhänge zwischen Sätzen, die aus ähnlichen Bestandteilen aufgebaut sind, herzustellen. Nicht? Also, wenn ich in einem Satz das Wort Kreis habe und ich nehme dieses Wort Kreis und setze es in einen Satz ein, der sagt, hat vier Ecken, nicht? Dann gibt es den Satz, dieser Kreis hat vier Ecken, und gibt es einen anderen Satz, dieser Kreis ist schwarz. Und ein Teil dessen, worum es geht, wenn wir über propositionale Struktur reden, hat damit zu tun, dass wir die richtig analysierten Satzäußerungen nach logischen Gesetzen checken können. Nicht? Dass wir wollen, das ist der Zweck, ein wichtiger Zweck unserer Sprache, dass wir in der Lage sind, jemanden darauf hinzuweisen, dass der Einsatz des Wortes Kreis in dem einen Satz in bestimmte Widersprüche führt, dass man, was heißt Widersprüche führt, dass bestimmte Sätze nicht behauptet werden können, wenn man an dieser Stelle des Satzes das Wort Kreis einsetzt. Ja? Dass man sich wehrt dagegen und sagt, das kannst du nicht behaupten. Das kannst du nicht behaupten, zu einem solchen Satz gesagt, hat etwas damit zu tun, wie wir unsere Sprache organisieren als etwas, was mit der Welt etwas zu tun hat und was mit unseren Behauptungen zu tun hat. Ja? Es gibt nichts Vergleichbares im Zusammenhang mit Zeichnungen. Zunächst einmal. Das wäre der andere Akzent, den ich setze. Also du kannst nicht sagen, wenn jetzt zum Beispiel die verschiedenen Bestandteile der Zeichnung, die verschiedenen Farben sind, verschiedene Farben oder Formen, ja, dann kannst du nicht sagen, diese Farbe und diese Form kannst du nicht kombinieren. Du kannst sie kombinieren. Der Grund ist, weil Bilder in der Regel nicht propositional behandelt werden. Propositional behandeln heißt, einem Zustimmungsverfahren unterwerfen. Man kann natürlich auch bei Bildern sagen, na, das kannst du doch nicht wirklich zeichnen, ja? Das kannst du nicht zeichnen, aber was soll das heißen? Das ist in jedem Fall anders als, das kannst du nicht behaupten. Einen Kreis mit vier Ecken kann, also der Escher wird es vielleicht auch zustande bringen, ne? Also etwas, was, na, das ist was anderes. Eine unendliche Treppe, in der man gleichzeitig hinauf und hinunter geht. Eine Treppe, in der dieselben Menschen, man stelle sich vor, eine Treppe, in der ein und dieselbe Person hinauf und hinunter geht. Ja? Das, kannst du das behaupten, ist ein Problem. Ja? Aber als Bild, das Interessante ist an der Stelle gerade, nicht? Dass Bilder zum Beispiel sozusagen Suggestionen enthalten können, die man geneigt ist, wenn man sie sprachlich artikuliert, als gegensätzlich, als kann man eigentlich nicht beides behaupten, wahrzunehmen. Also das nur ein Punkt, den ich da machen würde, und der Wittgenstein, also um damit zu Ende zu kommen, was der Wittgenstein nach dieser Geschichte mit dem Sehen der Zwerge und so weiter schreibt, und das ist nun die Nutzanwendung aus der Bildbetrachtung auf alles vorher, zitieren das, und so auch, wenn wir einen Satz mit Verständnis und ohne Verständnis lesen. Erinnere dich daran, wie es ist, wenn man einen Satz mit falscher Betonung liest, ihn daher nicht versteht und nun auf einmal draufkommt, wie er zu lesen ist. Das ist jetzt aus dem Bild gewonnene ganzheit der Einstellung, die ja die ja nun, die ist nicht, die ist sozusagen nicht in der, in der Ausgangsproblemstellung ist das nicht drin. In der Ausgangsproblemstellung hat er die Sätze und das ganze, und die ganze Sprache. Und hier plötzlich funktioniert mit, dadurch, dass er das Bild dazwischen geschaltet hat, nicht, die Erörterung des Bildes dazwischen geschaltet hat, funktioniert hier jetzt plötzlich ein damit informierter Blick auf die Sprache und plötzlich wird der Satz wiederum so etwas wie ein Bild. Nicht? Das ist Ihre Geschichte. Der Bild, der Satz fungiert als Bild, ein einzelner Satz, weil man ihn richtig aussprechen kann oder nicht richtig aussprechen kann. Und die, und der Unterschied zwischen einen Satz verstehen und einen Satz nicht verstehen, ist nun plötzlich nicht der Unterschied dazwischen, dass, das, dass die Inhalte dieses Satzes irgendeine logische Ordnung ergeben oder nicht, sondern der Unterschied ist, ob man den Satz in der richtigen Weise betrachtet oder nicht in der richtigen Weise betrachtet. Beim Lesen einer schleuderhaften Schrift kann man erkennen, was es heißt, etwas in das gegebene Bild hineinsehen. Wenn man eine Uhr abliest, so sieht man einen Komplex von Strichen, Flecken, aber auf ganz bestimmte Weise, wenn man ihn als Uhr und Zeiger auffassen will. Also hier kann man es noch einmal sehen, die Betrachtung von etwas als Schrift ist im Vergleich dazu eine recht schmale Tätigkeit. Schrift oder Nichtschrift, Sinn oder Nichtsinn, Satz oder Nichtsatz. Wenn man so etwas Visuelles nimmt wie eine Uhr, dann hat man einen breiteren Spielraum. Man kann, kann sich leicht vorstellen, dass in einer ein bisschen früheren Zivilisation jemand, der ein digitales Display gesehen hat, das nicht als Uhr wahrnimmt. Nicht? Weil Uhren sind das Runde mit Ziffernblatt. Nicht? Das war schon immer so, wenn er da Zahlen, wenn er irgendwas hat, was Leute auf der Hand tragen, könnt ihr gut denken, das ist der Blutdruck. Ne? Also man kann sich vorstellen, wenn die Person gelernt hat, Blutdruck ist das Wichtigste und Blutdruck wird auf eine entsprechende Weise, oder die Außentemperatur oder sowas ähnliches, ne? Kommt nicht auf die Idee, dass er das als Uhr sehen kann. Und was Wittgenstein sagt, ist, dieses als eine Uhr sehen ist nun die Auflösung des Verstehens von amorph, also des Widerspruchs von amorph und propositional in einer Art und Weise, nicht? Ja, indem ich es als Uhr sehe, und das ist etwas Ganzheitliches, das ist in einer gewissen Weise was vorgegeben, Anführungszeichen amorph, das ist jetzt nicht mehr amorph, es ist aber auch nicht, es ist nicht amorph, es ist jenseits dieser Trennung zwischen amorph und propositional. Wenn ich das als Uhr sehe, genauso wie wenn ich diesen Satz jetzt als eine Aufforderung oder eine Ermunterung sehe, dann kann ich nicht sagen, dass diesen Satz als Sehen ein Gefühl von mir ist. Das ist zu wenig, das ist viel zu wenig. Nicht? Das ist, wenn ich auf dieses Ziffernblatt schaue, ist es nicht richtig beschrieben zu sagen, na, da habe ich ein Gefühl gehabt, das könnte eine Uhr sein. Ja? Das ist es genau nicht. Es als das zu sehen, ist erkenntnisrelevant, ja? Ist für die ganze Situation konstitutiv und insofern nicht auf meiner Seite alleine. Und kann aber zweitens nicht in derselben Weise propositional analysiert werden wie und es ist 3 Uhr, ja? Da bin ich drauf gekommen, das ist ja eine Uhr und sie zeigt mir 3 Uhr. Diese beiden Aussagen sind genau auf einer unterschiedlichen Ebene.
Ja, ich sehe es noch nicht ganz klar. In dem Augenblick, wo ich sehe das als Uhr, treffe ich ja erst einmal ästhetisches Urteil oder wie auch immer. Ich erkenne das als Uhr. Und wenn ich das Urteil getroffen habe, dann ist das eine Uhr.
Ich würde das Erste nicht so beschreiben. Ich würde nicht sagen, ich würde vorsichtig sein zu sagen, ich erkenne das als eine Uhr. Das würde schon einige zusätzliche Voraussetzungen machen, die der dann nicht machen will. Er sagt nicht umsonst, ich sehe es, wie sagt das? Ich sehe es als eine Uhr. So sieht man einen Wenn man eines, schön, dass Sie es ansprechen, wenn man eine Uhr abliest, so sieht man einen Komplex von Strichen, Flecken etc., aber auf ganz bestimmte Weise, wenn man ihn als Uhr oder Zeiger auffassen will. Also die Beschreibung, ich erkenne das jetzt als eine Uhr, ist interessanterweise schon in eine bestimmte Richtung unterwegs. Ne?
Ja? Aber sagt er nicht gleichzeitig, dass man sich das nicht aussucht, ob man es
wahrnimmt? Genau. Darum, das ist aber genau der Grund, warum das Erkennen nicht so ganz stimmt. Ja? Weil er sagt genau, das ist die Linie, verstehen kann man nicht befehlen. Ja? An dieser Stelle ergibt sich die folgende Schwierigkeit. Unter Erkenntnis in unserer Tradition verbindet sich sehr leicht die Autonomie des Urteils. Ich bin die Instanz des Urteils. Ja? Also ich erkenne das jetzt als eine Uhr, ist ein bisschen sowas wie zu sagen, das Eis ist tragfähig. Also auf dieses Eis kannst du draufgehen. Das ist nicht so, dass du einbrechen wirst. Ja? Oder jetzt ist rot, du kannst also nicht über die Straße gehen. So etwas ähnliches. Ich erkenne diese Ampel als Verbotsampel. Nicht? Das geht in diese Richtung. Und was der Wittgenstein sagen möchte, ist, dass die dahinterstehende Konstruktion einer autonomen Instanz, die über den Verlauf und den Gebrauch von Sätzen Festlegungen trifft, das will er ja gar nicht leugnen, und auch kompetent dafür ist, dass das aber auf dieser Ebene von ihm unterwandert wird, indem er sagt, was ich vorher diskutiert habe als Verhältnis von passivem Verstehen und aktivem Verstehen, nicht von wenn mir jemand etwas sagt und ich verstehe, so geschieht mir dies, ebenso, wie dass ich höre, was er sagt. Also dieses Geschehen, dass ich das als Uhr sehe, das geschieht mir auch, will er sagen, nicht? Und seine Kritik am Erkenntnisbegriff wäre zu sagen, dass in der Erkenntnistheorie zu wenig von diesem, es geschieht mir, mit drinnen ist, ne? Und das holt er in die Analyse von Sprache hinein aus der Diskussion des Bildes. Gut, das will ich jetzt hier abschließen, um an die eine Stelle noch zu kommen für die erste Bemerkung, wo die herkommt. Also das ist diese Bemerkung nochmal mit dem Amorphen. Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht, hast du etwas damit gemeint? Ich dachte, du meintest, ich solle zu dir kommen. Das findet sich in der Nedo-Ausgabe 329, das ist Manuskript 110. Sie finden das in der Webfassung der Bergen Electronic Edition leicht, wenn Sie sich's anschauen. Amorph eingeben, nicht? Das hatte ich vor 14 Tagen, glaube ich. Nicht? Wenn Sie das Stichwort Amorph eingeben, kommen Sie relativ rasch an diese Stelle, wo es im Manuskript 110 ist, können Sie dorthin. Und was ich Ihnen jetzt sozusagen noch ein bisschen zeigen möchte, ist, wie das dort vorkommt. Das kommt, wenn Sie es nach den Terminen ordnen wollen, es kommt vom 5.7.1931. An diesem 5.7. hat er ziemlich viel hineingeschrieben in sein Notizbuch. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles durchzugehen. Ich sollte vielleicht noch darauf hinweisen, mache nur ein paar kleine Anmerkungen, was der Kontext ist, weil einiges aus diesem Kontext haben wir schon diskutiert, kommt auch mit rein. Ich will doch sagen, die ganze Sprache kann man nicht interpretieren. Das ist dieser Punkt des Holismus. Dann komme ich vielleicht gleich an die Punkte vom näheren Umkreis, den ich Ihnen quasi noch zeigen möchte. Und dieser nähere Umkreis ist der, dass er sagt, was heißt es denn entdecken, dass ein Satz Sinn hat? Da sind wir wieder also beim Entdecken des Satzes von Sinn. Und interessanterweise zeigt sich hier ein anderer Referenzrahmen. Der Referenzrahmen hat viel mehr zu tun mit dem, was wir aus dem Tractatus kennen, noch, nämlich mit Tautologie und Kontradiktion und mit der klassischen, also im Wiener Kreis und Umgebung klassischen Problem, dass Sinn haben, nicht so sehr jetzt verstehen in diesem eben diskutierten Sinn ist, sondern dass Sinn haben ein philosophischer Fachausdruck dafür ist, dass es Sätze gibt, die sich unterscheiden von Tautologien und von Kontradiktionen, wobei eben gesagt wird, weder eine Tautologie noch eine Kontradiktion hat einen Sinn. Warum nicht? Weil es ein Sinnkriterium gibt. Das Sinnkriterium besteht darin, dass ein Satz dann einen Sinn hat, wenn er wahr oder falsch sein kann. Und die Besonderheit von Tautologien ist die, dass sie nicht wahr, sowohl von Tautologien als auch von Kontradiktionen ist, dass sie nicht wahr oder falsch sein können, weil die Tautologien nur wahr sein können und die Kontradiktionen nur falsch. Woraus man auf eine rigorose Art und Weise, wenn man will, schließen kann, dass das keine Sätze sind. Also das wäre die Wittgenstein-Position im Traktat. Wenn Sätze etwas sind, was wahr oder falsch sein kann. Warum wahr oder falsch? Weil es die Welt richtig oder nicht richtig darstellt. Wenn wir es dann mit Sprachausdrücken zu tun haben, die nicht wahr oder falsch sein können, sondern immer nur wahr sein können, da waren wir übrigens gestern im Zusammenhang mit Hegel, nicht? Solche Ausdrücke wie ich habe Hunger können in einem bestimmten Gebrauch nicht wahr oder falsch sein. Also wenn ich sage, ich habe Hunger, und ich sage es in den richtigen Umständen, dann hat es keinen Sinn, dass ich mich frage, habe ich Hunger? Ich habe Hunger, ja. Jemand anderer kann mir sagen, was, du hast schon wieder Hunger, das gibt's doch nicht, ja. Und dann kann natürlich von daher ein gewisser Schatten auf meine eigene Auffassung fallen. Aber wenn ich hierher gehe, tut mir das Bein weh, dann hat es keinen Sinn zu fragen, kann das falsch sein? Das ist ein Satz, der etwas zu tun hat mit, der geht nicht ein in den Zusammenhang des nach Gründen Fragens und möglicherweise Bezweifelns. Diese sogenannten Ausdrücke für innere Zustände so an sich. Im Traktat ist es noch eine Sache, die hat nicht mit inneren Zuständen zu tun, sondern die hat was mit logischen Konstellationen, es regnet oder regnet nicht und solchen Dingen zu tun. Und was der Wittgenstein an dieser Stelle diskutiert, ist jetzt, ich habe das auch schon kurz angedeutet vorher, etwas eher nochmal Entlegenes aus dem Bereich des Verstehens, nämlich wie man denn mit dem Verstehen aussieht angesichts von Sätzen, die nicht wahr oder falsch sein können. Kann man bei diesen Sprachausdrücken, die nicht wahr oder falsch sein können, kann man davon Verstehen reden? Und ist das, und seine Argumentation oder seine Ausrichtung ist jetzt die, dass man doch sagen könnte, und zwar eher im Sinn des amorphen Verstehens, obwohl es hier noch nicht so heißt, man könnte doch sagen, dieser Körper ist ausgedehnt, ist sein Beispiel. Ja? Das ist übrigens ein gut kantianisches Beispiel, dieser Körper ist ausgedehnt. Da kommt er jetzt in eine Schwierigkeit mit diesem Satz, weil einerseits nach seinem Kriterium der Tautologien muss das ein sinnloser Satz sein. Und ist das ein sinnloser Satz? Warum? Weil alle Körper sind ausgedehnt. Also kantianisch gesprochen ist ein synthetisches Urteil a priori. Ein schöner Fall übrigens hier, wo man sieht, dass der Wittgenstein mit diesen Problemen beschäftigt ist, obwohl er die Terminologie nicht pflegt. Nicht? Also Wittgenstein sagt da unten in diesem Zusammenhang, ist ein Satz der Grammatik. Wenn es gehört zu den Bedingungen unserer Verständlichkeit, dass wir einen Satz wie Körper sind ausgedehnt nicht in Frage stellen. Also wenn man mal anfängt, diesen Satz in Frage zu stellen, haben wir praktisch kaum mehr etwas, worüber wir reden sollen, nicht? Worüber wir reden können. Das gehört also zu den Grundlegungen dessen, dass wir uns verständlich machen können. Und von daher ist es nichts, was einzeln zu beurteilen ist. Und da hat er jetzt aber die Schwierigkeit, dass er sagt, naja, aber dieser Satz ist ausgedehnt, da können wir uns doch was vorstellen. Und er sagt, vielleicht ist es sogar so, dass die Tatsache, dass wir uns das gar nicht anders vorstellen können, der Grund ist dafür, warum das eine Grundlage unserer Verständigung ist.
Könnte man sagen, dass das ein Axiom, der sprachliche Ausdruck einer Problematik ist?
Das kann man zur Hälfte sagen. Das Axiom ist ein schönes Beispiel, weil Axiom zweigesichtig ist. Also Axiom ist ein janusgesichtiger Sprachausdruck. Und zwar das eine Gesicht des Axioms verweist auf das System, innerhalb dessen es als Axiom funktioniert. Und dabei ist dann gesagt, wenn du in meinem System sein willst, dann stellst du das nicht in Frage. Ja? Bei uns passiert das nicht. Ein Axiom sagt, solange du mit uns sein willst, stellst du das nicht in Frage. Es gibt entsprechend brutale politische Äußerungen auch, nicht? Also entweder join us or leave us. Ja? Also das heißt, Axiome haben die Besonderheit, dass sie identitätsbildend für einen gegebenen Zusammenhang sind. Das ist die eine Seite, wo es wahr ist. Die andere Seite, wo es nicht wahr ist, ist aber genau, dass Axiome auch markieren, zweite Seite, dass sie willkürlich sind. Also Axiome geben sich zu erkennen als Axiome, als gesetzt. Und als darum zwar konstitutiv für einen Zusammenhang, aber veränderbar. Axiom hat immer bei sich, ich könnte es anders festlegen. Und der Punkt hier ist, das geht nicht. Also du kannst natürlich sagen, okay, jetzt operiere ich mit Körpern, die keine Ausdehnung haben. Ja? Aber was machst du dann da? Der Punkt hier ist, Wittgenstein würde doch deutlich sagen, da machst du gar nichts. Das sind alternativlose Axiome. Ja? Also diese Form von grammatischen Grundlagen sind Grundlagen, an deren anderer Seite nicht eine andere Grammatik steht, sondern keine Grammatik. Also ich kann das Wort Körper natürlich verwenden. Niemand verbietet mir, das Wort Körper in einer Art und Weise zu verwenden, wo Körper auch Engeln zukommen. Ja? Und die Körper von Engeln sind ausdehnungslos, nicht? Kann ich sagen, nicht? Es ist nicht verboten, aber an dieser Stelle, da kommen wir dann in andere Probleme, an dieser Stelle ist zumindest die Frage angebracht, kann ich mich mit jemandem, für den Engel ausdehnungslose Körper haben, kann ich mich mit dem noch ehrlich verständigen? Spricht, produziert der Worte, mit denen ich nichts machen kann, oder produziert der etwas, was ich rekonstruieren kann? Also es ist eigentlich eine Chiffre dann, nicht? Eine Chiffre, für die es keine Garantie gibt, ob ich die Übersetzung in meine Sprache mit meinem Begriff von Körper schaffe. Also ich muss, wenn einer mir sagt, Engel haben ausdehnungslose Körper, um es an dieser Stelle sozusagen zu fixieren, sehe ich mich nicht als so tolerant zu sagen, der hat halt einen anderen Körperbegriff, nur ist er nicht meiner, weil das ist einfach feig. Das ist einfach feig. Das heißt, an der Stelle ist dann alles möglich. Dann mache ich eigentlich gar keine Aussagen mehr. Dann kann sozusagen, das heißt, das Wort Körper steht zur allgemeinen Verfügung, was ja in Ordnung wäre, aber es steht auch von mir aus zur allgemeinen Verfügung. Ich weiß nicht. Es wird sozusagen dann unterstellt, dass ich nicht weiß, was ich verstehe unter Körper. Das ist die eine Möglichkeit. Oder aber ich sage, wenn ich ernsthafter tolerant sein möchte, sage, du verwendest jetzt hier ein Wort. Dieses Wort heißt, dieses Wort wollen wir identifizieren als Wort Körper. Für mich ist das kryptisch, was du sagst. An der Stelle, wenn du über die ausdehnungslosen Körper von Engeln redest, muss ich dir sagen, sonst hast du, also du hast einen Körperumfang von so und so, da werden wir uns ja wohl einigen darüber. Aber wenn du sagst, die Engel haben überhaupt keinen Körperumfang, dann kommt in deinem Bild für mich hier eine Konstellation, die ich nicht deuten kann. Da kommt man mit dem Bild ganz schön, nicht? Und ich kann eigentlich mit diesem Teil von dem, was du da sagst, kann ich nichts anfangen. Und erst wenn es mir gelingt, das zu übersetzen, also zum Beispiel, du willst ja gar nicht von unserem Körper reden, sondern du möchtest davon reden, dass Engel in der metaphysischen Theorie, die nicht nur Menschen, sondern auch Gott umschließt, etwas sind, was den Menschen näher ist und so ähnlich. Also ich kann dann versuchen, den Code zu dechiffrieren und nur dann werde ich das in irgendeiner Weise akzeptieren können. Er war zuerst.
Ich habe nur gedacht, das Gegenteil von einer Tautologie ist dann immer automatisch die Kontradiktion. Ne?
Ist immer, oder?
Ja. Zum Beispiel, dieser Satz ist ausgedehnt und ich sage, er ist nicht ausgedehnt, dann ist er ein Widerspruch da.
Richtig.
Weil ausgedehnt
ja.
Der Körper.
Ja.
Und die Axiome sind dann irgendwie so auch die Festlegungen, also Festlegung, was Körper heißt, ist ein Axiom, der uns in unserer Welt. Denn wenn ich jetzt dem nicht zustimme, dann ist es einfach irgendeine andere.
Das ist der Grund, warum ich dem schon widersprochen habe vorher. Ich glaube, das ist nicht richtig beschrieben. Ich glaube, Axiome sind dadurch charakterisiert, dass man es auch anders festlegen könnte. Und bei den Körpern hat man nicht viel Wahl.
Ich sage dann nicht. Dann ist das eine
anders fest. Ja, aber wenn ich sage, anders festgelegt, verstehe ich es nicht, dann hat das einen anderen Effekt, als wenn ich sage, du kannst es anders festlegen und dann muss ich mich umstellen.
Ne? Genau, weil ja beispielsweise, dass man eben mit einem Menschen, der über Astralkörper redet, noch immer sprechen kann, ja eben sowas, oder?
Das wollte ich eben mit einem Fragezeichen versehen. Das muss man im Einzelnen dann anschauen. Worüber, also die Frage wäre, die Frage ist natürlich die, so, da kehrt es wieder, worüber rede ich mit einem Menschen, der über Astralkörper redet? Und zwar mit dem Akzent auf worüber, ja? Habe ich mit ihm eine gemeinsame Bezugsbasis oder bin ich freundlicherweise bereit, manche Worte, die er produziert, mit einem netten Lächeln zu quittieren? Nicht? Reagiere ich so darauf, dass ich sage, das klingt ganz gut. Nicht? Das klingt ganz gut oder du hast meine Sympathie oder ich kann schon verstehen, ich kann schon verstehen, was macht irgendwie Sinn, ist eine gerne eingesetzte Strategie, sich vor der Frage zurückzuhalten, ob es eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser Person gibt. Ne? Und der Punkt mit den Axiomen ist, der Unterschied zwischen Axiomen und transzendentalen Voraussetzungen, wenn ich es mal terminologisch sagen kann, ist der, dass bei Axiomen es möglich ist, die Welt zu splitten. Also die euklidische und nicht-euklidische Geometrie, um so ein typisches Axiomenbeispiel zu nehmen, oder die eine Mengentheorie und die andere Mengentheorie, die kann man sich als Separatsysteme vorführen lassen. Man kann sagen, das Auswahlaxiom, ich habe eine Theorie der Mengen, in denen das Auswahlaxiom gilt. Und dann kann ich mir anschauen, wenn das gegeben ist, kann ich mir anschauen, welche Gesetze gelten da drinnen. Und andere Leute, die wollen das partout nicht drin haben, das Auswahlaxiom, und die kriegen auch andere Mengen. Theorie. Und die können sich aber beide, die können sich beide über die jeweiligen Systeme unterhalten, auch wenn sie, wenn sie reflektieren darauf, natürlich schon drauf kommen, dass sie ein Problem haben, ob sie auf dieselbe Art und Weise, was dann Menge ist. Ja? Also letztlich geht es dann natürlich schon dorthin, dass die sagen müssen, na, mein Verständnis von Menge ist ein anderes als dein Verständnis von Menge. Aber ganze Zeit lang können sie sich gegenseitig diese Voraussetzungen zugestehen und unter diesen Sachen reden. Ja? Das könnte sowas... Ähnliches tritt natürlich auf bei Astralkörpern. Ich kann versuchen, dem Gesprächspartner zu sagen, okay, du hast jetzt ein Axiomensystem, in dem Astralkörper vorkommen, und ich versuche das jetzt mal nachzugestalten. Das hat eine gewisse sozusagen Ähnlichkeit. Aber ich würde mal behaupten, auf die Frage, ist das Körperverständnis von jemandem, der Astralkörper hat, und mein Körperverständnis, sind die noch kompatibel, reden die noch von derselben Art von Körper, schaut die Antwort etwas anders aus, als auf die Frage, haben die dasselbe Mengenverständnis? Weil ganz einfach, das Beispiel ist natürlich etwas pointiert gewählt, weil die sozusagen die strukturellen Ähnlichkeiten und die strukturell feststellbaren Differenzen in dem mathematischen System dann eigentlich die Frage, was ist eine Menge, relativ gegenstandslos sein lassen. Das ist mehr so ein drüber. Das ist mehr drüber gestülpt. Ne? Ihr redet doch beide von Menge und dann schaut es so anders aus. Die beiden Leute können sehr, sehr wohl erklären, was ihre Mengen sind, und damit können wir leben. Ja? Wenn allerdings, und ich meine, nicht umsonst ist das mit den Astralkörpern oder mit den Engeln natürlich einer der drastischsten Widersprüche und Konfliktpunkte im Sprechen überhaupt. Und der Wittgenstein hat sich damit natürlich auch beschäftigt. Nicht? Wenn jemand sagt, mein Körper ist nur der irdische Körper, es wird einen überirdischen Körper geben, in dem ich auferstehe und so, dann ist tatsächlich eine Grenze des Verstehens erreicht. Und wir würden genau im Zusammenhang mit Religionen, also nach Wittgenstein zumindest, ich würde dem völlig zustimmen, nicht sagen, der hat ein anderes System. Ja? Also es ist nicht so, dass man sagen würde, dass der islamische Glaube, der christliche Glaube und der atheistische Glaube drei unterschiedliche Axiomensysteme sind. Ich glaube, auf das kommt es in etwa raus. Ne? Gut, schauen Sie sich das an. Sie wissen ja, wo Sie es finden. Ich bin nicht ganz zu Ende gekommen, aber zumindest bis an den Ort, wo die entsprechenden Punkte zu finden sind. Danke.